Willkommen zu dieser 263. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen darf ich unsere heutigen Diskussionsgäste aus den USA und aus Deutschland und Europa natürlich überall und euch alle, die heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Heute dreht sich alles um das Thema Gas, Erdgas. Als uns vor ein paar Wochen Georgiou angeschrieben hat und fragte, ob wir gemeinsam nicht mal ein Webinar zu Venture Global machen wollen, war ich erstmal ziemlich planlos und doch dann, was er dann erzählte, änderte das. Und deswegen machen wir heute dieses gemeinsame und wirklich sehr spannende Webinar, in dem wir ganz tief in den US-europäischen Gashandel einsteigen und alles, was damit zusammenhängt. Ich freue mich schon sehr drauf. Danke, Andy, für die Zusammenarbeit und freue mich selber richtig viel zu lernen. Das ist eines dieser Webinare, wo auch die Moderation noch einiges dazulernt. Doch bevor es losgeht, ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Mit dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. I'm just repeating this in English. So we speak German and English today in a wild mix. If you need help with that, you can choose the interpretation function, the control panel on mobile devices. It's often found under more or three dots. And there you can choose the language you want to listen to and also mute the original sound if you choose to. Und wieder zurück auf Deutsch. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Und stellt gerne dort eure Fragen, bewertet die der anderen, denn wir haben über 1200 Anmeldungen, und nur so können wir bei so vielen Fragen auch die stellen, die euch dann am meisten interessieren. Danke auch an meine Kollegin Amelie, die im Hintergrund heute bei den Fragen unterstützt. Und den Link, wie gesagt, seht ihr gleich im Chat. Wie immer wird Eurocalling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es jetzt auch schon mit den Hausmitteilungen und ich wechsle mal ins Englische für unseren ersten Gast.
Ja, möchte den ersten Gast begrüßen, Justin Michalka, investigativer Journalist und in der US-Organisation und ist bereits bekannt, Nichtregierungsorganisation Oilfield Witness. Die meisten kennen ihn schon, wir hatten schon ein Webinar dazu im letzten Jahr. Er weiß also alles über die zentralen Player, auch Venture Global, die CEO-Milliardäre und die wackeligen Finanzen. Also wir freuen uns, dass er hier loslegen kann und das Webinar eröffnet. Justin, schön, dich dabei zu haben. Bitte schön.
Ja, hallo. Vielen Dank. Ich versuche, mein Screensharing einzuschalten. Kurzen Moment, bitte. Also heute geht es um die Finanzlage von Venture Global LNG. Aber Max hat es ja auch gesagt, dass meine Organisation auch viel im Bereich Klimawandel, Methanemissionen arbeitet. Und die LNG-Exporte, Ausfuhren aus den USA haben wir uns stärker angeschaut als die meisten anderen Organisationen. Und wir sehen ja die Rekordtemperaturen in Europa, Indien etc. Da ist es wichtig, LNG ist flüssig Methan. Und da sagt die Wissenschaft ganz klar, gegen die Erderwärmung müssen wir die Methanemissionen von Öl und Gas reduzieren. Und viele dieser Emissionen entstehen durch LNG. Aber heute geht es um Energieversorgung, Energieversorgungssicherheit und Finanzen und die Beziehung zwischen VG, Venture Global, und der Trump-Regierung. Also heute Morgen gab es ja diese Schlagzeile: Europäische Gasengpässe aufgrund der Unsicherheit zwischen USA und Iran, LNG-Störungen. Also wenn man LNG einführt in das Land, dann ist es natürlich immer eine Realität. Wenn man da einfuhrabhängig ist, dann kann es zu solchen Störungen kommen. Das ist immer wieder der Fall. Und das Zitat hier ist von dem CEO von Total. Total ist ja ein großer Öl- und Gaskonzern in der EU basiert. Und hier hat er auch gesprochen über die Finanzen von Venture Global und zu seinem Kollegen gesagt, wo liegt der Trick, denn der Preis, den Venture Global set für das LNG, ist geringer als bei allen anderen Unternehmen. Also wie kann das sein? Aber in der Diskussion heute, glaube ich, müssen wir uns genau das, diesen Satz dürfen wir nicht vergessen. Wo liegt der Trick? Was ist der Trick? Warum hat dieses Unternehmen so viel Erfolg? 2024 oder was? 2023, also als Trump sich zur Wiederwahl gestellt hat, hat er den Ölvorständen der wichtigsten Unternehmen in den USA, hat er mit ihnen ein Treffen vereinbart und ihnen gesagt, wenn sie ihm 1 Milliarde Dollar für die Kampagne geben, würde er alle Umweltvorgaben loswerden, die sie nicht mögen, und sich aktiv einsetzen gegen die Einführung von mehr erneuerbaren Energien. Das war leider ein gutes Geschäft für diese Unternehmen, weil sie zwar immer wieder sagen, dass US-Energie sauber wäre, aber am schönsten ist es natürlich für das Unternehmen, wenn es gar keine Vorschriften gibt. Also haben sie das Geld ihm gegeben, Trump ist wiedergewählt worden und den Rest kennen wir. Aber Venture Global war dabei. Der erste CEO, der genannt wurde, ist Mike Sable. Und ein der Hauptwettbewerbsvorteile von VG ist eben, dass sie diesen direkten Draht zur Trump-Regierung haben. Und ich meine, Klimawandel, da ist ja wirklich das Letzte, was wir tun sollten, die Vorschriften und Einschränkungen auf die fossile Brennstoffbranche zu senken. Aber gut. Trump, also Wiedergewählt, es gab ein weiteres Treffen im White House mit den zwei Gründern von Venture Global. Und da, nach diesem Treffen, haben sie dann mehr von ihren eigenen Aktien gekauft. Normalerweise so, wenn man den Chef der Legislative trifft und danach eigene Aktien kauft und dann die Aktien steigen, dann nennt man das Insider-Trading. Und diese Frage hat dann ein US-Senator gestellt. Das hat gesagt, das sieht nach Insider-Trading aus, schwere Straftat. Und wenn man sich da nicht sicher ist, also die Trump-Regierung ist nicht nur die Umweltvorschriften losgeworden zu Methan und eigentlich allen Giftstoffen, die die Industrie in den US erzeugt, aber Insider-Trading war eigentlich mal eine Straftat in diesem Land. Aber wenn in der Freizeit man sich mal anschauen möchte, was im Internet kommt, bei Google kommt, Insider-Trading, Donald Trump, da bekommt man sehr, sehr viel Informationen. Also der Präsident hat das auch genutzt. Und viele im Umkreis von Trump haben da wahnsinnige Vorteile, finanzielle Vorteile, und es war eigentlich mal eine Straftat. Also Venture Global ist da in einer interessanten Situation, denn sie haben auch Rechtsstreite mit ihren eigenen Kunden, Rechtsstreitigkeiten. Also normalerweise ist es so, dass solche Verträge unterzeichnet werden für über 20 Jahren, ungefähr 20 Jahren. Und Venture Global hat also für die neue Anlage in Louisiana, CP1, einen Vertrag, einen Liefervertrag. Und das ist losgegangen gleichzeitig mit dem Ukraine-Krieg. Und wir wissen ja, wie es an der EU war, die Gaspreise sind stark angestiegen und alle wollten Gas kaufen wegen den Versorgungsschwierigkeiten vom Gas aus Russland. Und der Preis für LNG auf dem Spotmarkt hat sich verdreifacht. Also unglaubliche Preisspitzen. Und Venture Global hat dann, obwohl sie Lieferverträge hatten, dass sie ihren Kunden LNG liefern mussten zu einem bestimmten Preis, der natürlich dann weit unter dem gegenwärtigen Marktpreis lag. Und dann haben sie ihren Kunden einfach gesagt, wir sind noch nicht so weit, wir können den Vertrag leider nicht bedienen, und haben dann für Milliarden Dollar LNG zu sehr viel höheren Preisen an andere Kunden verkauft und sehr viel Geld verdient. Aber BP und andere Kunden haben das dann in Schiedsverfahren gebracht, haben das dann Beschwerde eingereicht, und BP hat immerhin 1 Milliarde Euro jetzt bekommen von Venture Global. Aber das muss man sich mal überlegen als Geschäftsmodell. Wenn ein Unternehmen nicht mal die eigenen Kundenverträge einhält, dann ist das ja wirklich im Geschäftsleben eine recht einzigartige Situation. Und Reuters hat damals berichtet, das sei eine der größten Streitigkeiten in der Geschichte der Branche. Und die Forderungen insgesamt gegen Venture Global waren 5,5 Milliarden US-Dollars. Und das ist natürlich auch für ein solches großes Unternehmen doch eine Menge Geld. Als ich die Folien hier so zusammengestellt habe, habe ich mir auch einiges im Internet angeschaut und ich fand das hier interessant. Also Venture Global waren ja ein privates Unternehmen und sind dann aber an die Börse gegangen, Anfang 2025. Und da war ein unglaublicher Hype vor dem Börsengang. Goldman Sachs, eine der führenden Banken, hat das durchgeführt, umgesetzt und gesagt, das sollte der größte Energiebörsengang aller Zeiten werden. Und es wurde dann gesagt, VG wäre dann der größer als BP. Aber man sieht ja hier an der Grafik, wie sehr das gefloppt ist. Und bis März sind dann 39 Milliarden Euro einfach haben sich in Luft aufgelöst durch den Börsengang. Das heißt, die Investoren, die da dem Hype geglaubt haben und Aktien gekauft haben am Anfang, haben sehr viel Geld verloren. Man sieht hier am Anfang das IPO, der Börsengang, $25 am Anfang für die Aktie, jetzt sind es noch ungefähr 13. Und in diesem Zeitraum, März, April, waren eben Preise noch sehr niedrig und einer der Führungskräfte von Venture Global hatte 2 Millionen Aktien, hat die alle verkauft. Alle verkauft und da $20 Millionen verdient. Und wenn die eigenen Führungskräfte die Aktien verkaufen, obwohl sie gerade neu erst sind beim Unternehmen, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Zukunft des Unternehmens aussieht. Denn die kennen sich aus, die wissen. Also wenn die das sinkende Schiff verlassen, dann kann man sich das überleben. Da sollte man sich jetzt wieder den Satz vom Anfang ins Gedächtnis rufen. Wo ist der Trick? Ich glaube, es stellen sich eine ganze Reihe an finanziellen Fragen, die beantwortet werden müssen. Aber die beiden, die diese Treffen im White House hatten, die sind milliardenschwer heute. 10 Milliarden mindestens haben sie. Also das ist natürlich teilweise Geld auf dem Papier. Sie haben nicht alles verkauft, aber eine Führungskraft in dieser Branche wird auf jeden Fall reich. Selbst wenn diejenigen, die investiert haben beim Börsengang, die Hälfte ihres Geldes verloren haben. Das heißt, LNG-CEO ist ein wirklich guter Job, aber für viele andere ist es nicht so schön. Eins, was noch wichtig ist für Venture in der Zukunft, ist, dass sie sehr, sehr viel Schulden haben. Sie haben unglaublich viele Kredite aufgenommen, um diese Ausfuhranlagen aufbauen zu können. Und normalerweise will man ja nicht, dass die Gesamtschulden höher sind als der gesamte Marktwert des Unternehmens. Das ist immer schon ein Warnzeichen, aber genauso sieht es aus bei Venture Global und sie nehmen immer noch weitere Kredite auf. Das heißt, Venture Global hat unheimlich viel Geld verdient, damals zu Beginn des Ukraine-Kriegs und sie das für sehr teuer verkauft haben. Aber jetzt, zu regulären Marktzeichen, da erwarten wir ja, dass immer mehr LNG zur Verfügung stehen wird, immer mehr Anbieter. Da wird es schwieriger werden, Geld zu verdienen und die Schulden zurückzuzahlen. Und da stellen sich echte Fragen. Und wenn man so ein großes öffentliches Unternehmen hat, dann bekommt man ja ein Kreditrating von den Kreditratingagenturen. Und eine davon hat es jetzt vor kurzem ins Negative korrigiert, dieses Kreditrating, und gesagt, naja, sie haben sehr viele Schulden. Ist die Frage, ob sie zurückzahlen werden. Hier ein Zitat. Sowas habe ich noch nie gelesen in einem Finanzbericht. Das ist aus dem Finanzbericht von Venture Global, der Warnung an Investoren. Da muss man eben, normalerweise sagt man eben in diesen Berichten immer, was schief gehen kann. Und hier sagen, unsere Verschuldung, die Tatsache, dass wir möglicherweise erheblich mehr Schulden aufnehmen können, das kann die Risiken, die durch unsere erhebliche Verschuldung entstehen, erhöhen. Also da sagt die Firma direkt, wir haben sehr viel Schulden und besteht das echte Risiko, die echte Gefahr, dass wir die nicht zurückzahlen können. Also aus allen genannten Gründen gibt es wirklich große Fragezeichen, was dieses Unternehmen angeht. Und wenn die EU mehr Verträge abschließen möchte mit diesem Unternehmen oder eine stärkere Partnerschaft, dann gibt es doch sehr viele Gründe, sich das nochmal gut zu überlegen. Denn die zukünftige finanzielle Gesundheit dieses Unternehmens ist sehr fragwürdig. Und die Aktienpreise sind da immer ein gutes Anzeichen und die sinken immer weiter, obwohl die Gaspreise ja weltweit sehr hoch sind. Also die Investoren blicken da schon auch auf die Zukunft und sagen, naja, Venture Globals beste Zeiten hat das Unternehmen hinter sich. Ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass wir weg müssen von LNG, weil das eben flüssiges Methan ist, wegen den ganzen Emissionen, die den Klimawandel beschleunigen. Immer mehr Menschen realisieren, dass es ein großes Problem ist. Aber ein ganz einfacher Grund ist einfach die Wirtschaftlichkeit des Ganzen. Wir sind ja bei der Ukraine-Invasion, sind die Preise gestiegen und das haben wir jetzt wieder gesehen beim Krieg im Iran. Aber Italien zum Beispiel ist sehr stark abhängig von Gas innerhalb der EU. Die Zahlen ändern sich immer wieder, aber in Italien zahlt man zum Beispiel sehr viel mehr für Strom als in Spanien, weil das eingeführte Gas so teuer ist. Das ist nochmal um 50% teurer geworden wegen dem Krieg jetzt. Und Länder, die in erneuerbare Energien, Batteriespeicherung etc. investieren, zahlen weniger. Das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, die Preise für Erneuerbare sinken. Gaspreise steigen, Batteriepreise sinken. Also das ist doch ein ganz einfacher Grund. Es geht nicht nur um Klimawandel, sondern auch um wirtschaftliche Sicherheit. Also der Gedanke, dass die EU sich jetzt immer stärker setzt auf LNG, statt so schnell wie möglich davon wegzurennen, wie sie können, ist eine wirtschaftlich schlechte Entscheidung, klimatechnisch eine schreckliche Entscheidung und die ganze Volatilität etc. Also man kann eigentlich ja keine Branchen führen mit Einfuhrkosten von LNG, die überhaupt nicht zu planbar sind, weil die Preise so stark schwanken. James wird noch sehr viel mehr sagen über die Auswirkungen von Venture Global in den USA selbst, aber das war es jetzt, glaube ich, von meiner Seite erstmal. Also das wirtschaftliche Bild ist, denke ich, verstörend. Und irgendwann werden hoffentlich mehr Leute diese Frage beantworten können. Wo ist der Trick? Danke.
Thank you very much, Justin.
Dankeschön,
Perfect.
Justin.
And
Das war jetzt schon eigentlich die perfekte Überleitung zu James. Wir haben es jetzt nicht explizit am Anfang gesagt, aber Venture Global ist das größte oder eines der größten. Einer der größten LNG-Anbieter auf dem europäischen Markt. Das macht also einen riesigen Teil aus des LNG-Markts. Und warum das so dominant ist und warum dieses Unternehmen spezifisch so problematisch ist, haben wir jetzt ein bisschen was gehört und James Hyatt wird jetzt mehr dazu darüber berichten. Er ist Gründer und Direktor von For a Better Bayou. Das ist eine Bürgerinitiative in Louisiana. James ist auch Experte für Klimaresilienz, Küstenschutzexperte, Umweltgerechtigkeit und Community Engagement. Und er wird etwas sagen zu den Auswirkungen dieser Gasausfuhranlagen und allem, was Venture Global in Louisiana so macht und über Louisiana hinaus. James, der Golf von Amerika.
Ja, nennen wir es mal den Golf von Mexiko, schon in Ordnung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Man darf auch nicht immer alles glauben, was im Internet steht. James Hyatt, ich habe selber mal im Öl und Gas gearbeitet, früher in der Raffinerie. Wir sind hier in Sanford, Louisiana, mit an der Grenze zu Texas, sieht man hier, im Südwesten von Louisiana. Ja, es geht nicht nur um die Wirtschaft, ums Geld. Es geht um Menschen und ihr Einkommen und ihr Umfeld. All das sieht man ja nicht in der Unternehmensbilanz. Auch der Zustand der öffentlichen Gesundheit. Menschen sterben früher und überhaupt jede Art von Leid, die damit einhergeht, dass wir so stark vom Flüssiggas, von fossilen Brennstoffen abhängen. Flüssiggas wird hier extrahiert, wird gewonnen, hier entlang in Texas. Und das alles zeigt sich nicht in den Unternehmensbilanzen, aber im Leben der Menschen, im Alltag. Das ist praktischer Blick von oben auf den Kakshu Pass. Sieht man genau, der Caucasian Pass 1, CP1, am Golf von Mexiko. Da wird extrahiert, vielleicht ein paar Worte zum Klima. Hurricanes gibt es hier leider sehr häufig im Süden von Louisiana. 2005 eine ganze Reihe an Stürmen. Man erinnert sich an Katrina. Dieser Hurricane hat ja nun wirklich einiges zerstört. Im gleichen Jahr, 2005, gab es Hurricane Irida und hat im Grunde im Südwesten Louisiana so viel zerstört. Canopus, Augusta, Barry Delta. Und ich könnte jetzt noch weitere Stürme, weitere Hurricanes nennen, die dann seither passiert sind. Und das zeigt sich einfach immer mehr. Treibhausgase gehen ins Klima, immer mehr fossile Brennstoffe werden verbraucht, immer riskanter wird es, auch bedingt durchs Klima. Dann Venture Global, Blick auf dieses Unternehmen. Das ist eine Satellitenaufnahme von oben auf die Stadt Cameron Parish. Dieser Calcasieu Pass, dieser Bereich, das wurde am Aktienmarkt praktisch verkauft. Da hat man sich an die Verträge gehalten. Es wurden Rekordgewinne erzielt. Aber diese Anlagen, die werden gebaut, wo eben vorher Menschen gelebt haben. Eben nicht nur im Südwesten von Louisiana, sondern genauso in Texas. Corpus Christi, in Brownsville, Greenport gibt es Pläne, Port Arthur und im Süden von New Orleans, Orleans. LNG Facility und so weiter. Also jede Menge Pläne für Neubauten. Das ist jetzt eine Satellitenaufnahme von vor ein paar Wochen, am 12. Mai. Da sieht man, wie sich das ausbreitet. Diese Anlage, der Caucasian Pass, CP2 in dem Fall, also die jüngste Anlage, das jüngste Gebäude. Und das sind die Häuser von Menschen. Da haben Menschen generationenlang gelebt. Hier sieht man es, ne? Also eine halbe Meile, 400 Meter um die Anlage hoch. Es gibt immer noch Menschen, die nicht weggezogen sind. Und dann müssen sie wirklich diesen Wahnsinnsverkehr, den Lärm, die Verschmutzung in Kauf nehmen. Und das ist aber auch an der Mündung eines Flusses. Das kommt noch dazu. Und da hatten wir doch 2022, innerhalb von 6 Wochen, 2 Hurricanes. Und diese Hurrikane haben die Gegend komplett zerstört. Und das, einer der Gründe für dieses Klimakaos wird da genau im Auge des Sturms sozusagen gebaut. Und das ist noch nicht alles. Wir haben ja den Klimawandel, dann auch der Anstieg der Meereshöhe. Das sieht man hier in diesem Vergleich. Immer mehr Land in Louisiana geht verloren durch den Anstieg der Meeresspiegel. Ein Fußballfeld alle 90 Minuten heißt es. Also nachhaltig ist das nicht. Und wir wirken da irgendwie alle mit, vor allem wenn wir jetzt vom russischen Erdgas weggehen. Europäisches Gas, ne, hin oder her, das ändert nichts. Ne. Statt Kohleabbau, Erdgasabbau, das ändert nichts. Wir gewinnen immer noch fossile Brennstoffe aus dem Erdboden. Und dieser Planet wird einfach irgendwann nicht mehr bewohnbar sein. Jetzt über die anderen Anlagen in Louisiana. Die sind jetzt hier geplant im Südwesten Louisianas. Hier sieht man die Namen. Driftwood LNG, das war eine australische Firma. Gut, der Name wird sich ändern, aber die Auswirkungen auf die Gemeinde, auf die Menschen vor Ort, das wird dasselbe bleiben. Einige wenige Unternehmen stecken den Gewinn ein, ne, werden reich, sorgen aber für Leid und Elend, nicht nur für das Leben der Fischer und überhaupt der Menschen vor Ort, die öffentliche Gesundheit leiden. Menschen bekommen Asthma, Kopfschmerzen, Nasenbluten, sterben viel früher. Auch die Zahl der Fehlgeburten ist gestiegen. Also wo Infrastruktur für die Gewinnung fossiler Brennstoffe gebaut wird, haben wir genau dieses Problem. Die Menschen leiden auch gesundheitlich. LNG und Fracking. Wenn Kinder in der Nähe dieser Anlagen geboren werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit 2 bis 3 Mal höher, dass sie Leukämie bekommen. Kinder, Leukämie, weil wir von fossilen Brennstoffen abhängig sind. Da sollten wir ganz schnell eine Kehrtwende machen. Die Menschen sollten uns doch am Herzen liegen, mit denen wir hier leben. Das Klimakaos, das erwischt uns alle. Das ist übrigens eine Kirche in Cameron Parish, dieser Gemeinde gebaut. Die Kirche wurde dann in den Hurricanes zerstört. 2020 war das, aber dieses Denkmal ist noch da. Do not harm my children, schadet meinen Kindern nicht. Da geht es eigentlich um die Stürme, die Hurricanes 1999 und auch davor hatten wir Hurricanes, also das gab es schon zuvor, aber da waren Jahrzehnte dazwischen und jetzt treten sie immer häufiger auf. Also das betrifft jetzt nicht nur die Flussmündung, diese Bitte, ne? Man möge verschont werden, die Kinder mögen verschont werden von Stürmen, von Hurricanes, aber überhaupt von Anlagen, die für solches Leid in der öffentlichen Gesundheit sorgen. Das ist das sogenannte Shrimp House in diesem Gemeindebezirk, Pfarrbezirk. Wir hatten mal 2510 an Bevölkerung und hier wurde sehr viel Seafood, also Fisch und Ähnliches produziert, verarbeitet. Aber das ist jetzt ersetzt durch diese Anlagen. Gut, der Mississippi River, da ist die Mündung eine Meile breit, 1600 Meter, aber das hier ist deutlich weniger. In unserem Fall. Also man kann eigentlich nur ein Schiff gleichzeitig in eine Richtung fahren lassen. Da gibt es auch gar nicht genügend Spielraum, genügend Platz. Wenn man jetzt schaut, was hier in die Mündung hochfährt, runterfährt, um in den Golf von Mexiko zu gelangen. Fenchanalea hat dieses Bild 2023 gemacht. Tja, das ist wirklich verrückt. Clean Energy, der Name für diesen Tanker. Es gibt nichts Sauberes für gewonnenen Kohlenstoff. Der wird eingefroren, dann in Pipelines gepackt oder in Pipes in dem Fall hier, in Leitungen, wird dann quer über den Ozean verbracht. Also das Klimachaos, der Klimaschaden, der steigt aufgrund dieser Verarbeitung von fossilen Brennstoffen. Also wir sollten eigentlich einige der reichsten, zu den reichsten Gemeinden gehören, aber wir haben uns immer wieder angepasst. Louisiana hat immer wieder Platz gemacht für solche Anlagen, hat aber nicht davon profitiert. Wir sind im Grunde der ärmste Staat in den ganzen USA. Wir haben immer wieder den Rücklichtern hinterhergeschaut. Ob es jetzt um Erdöl geht oder Erdgas, es gibt einfach nicht genügend Arbeitsplätze, auch nicht mit der neuen Anlage. Also da lügt die Wirtschaft, da lügt die Branche, die sagen, ja, wir schaffen Arbeitsplätze mit unseren Erdgasanlagen, das stimmt einfach nicht. Die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr hoch. Das ist der Sondergesandte für Grönland, aber das ist im Grunde der Governor von Louisiana, den haben diese Riesenunternehmen längst schon in die Tasche gesteckt mit entsprechenden Gewinnmargen. Also, ich wollte jetzt einfach nochmal erwähnen, diejenigen, die hier betroffen sind, das war Anfang letzten Jahres aufgenommen worden, also Anfang 2025, Austernfischen, da war ich dabei und die Menschen leben vom Wasser. Es gibt Shrimps und Krabben und Austern und da gibt es jede Menge von. Also, die Natur verwöhnt uns hier. Durch die ökologischen Gegebenheiten genießen wir sehr viel Artenvielfalt und entsprechend sehr viel Fisch und Meerestiere. Für die Ernährung können geangelt werden, gefangen werden. Aber die Anlagen haben sehr große Schäden angerichtet. Man sieht das hier. Die Schiffe, die hier durchfahren auf den kleinen Flüssen, verursachen sehr starke Wellen. Und gulfrising.com, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, was die Fischer, die Menschen da erleben, wenn da so ein LNG-Tanker vorbeifährt, das kann ein Boot zum Kentern bringen. Da sieht man jetzt so einen kleinen Laden, aber das Gebäude wurde durch den Hurricane zerstört, ist nicht repariert worden. Und dann kommt aber die Marine Gas Andres, transportiert ebenfalls von einer Exportanlage Flüssiggas, das geht nach Europa. Also dieses Flüssiggas geht nach Europa, aber die Menschen in Cameron leiden nach wie vor. Im August 2025 hat Venture Global in der Eile, die Anlage zu bauen, den Schlamm direkt hier ausgebracht, um hier drauf unbedingt einen Zuweg zu bauen, mitten in den Fluss, mitten in den See geschüttet. Dort haben die Fischer schon lange Austern und andere Meerestiere gefangen. Auf einmal wird alles mit Schlamm zugeschüttet. Und dieser Schlamm hat die Austersaison komplett zerstört. Also da war nichts mehr zu retten. 80 Tage eigentlich vom September bis April normalerweise die Saison. Da blieb nur noch 18 Tage. 11,5 dieser Austern, die hier angebaut werden, die wurden zerstört aufgrund des Schlamms. So sieht das aus. Die schwammen direkt oben in ihren Käfigen. Das sollte gar nicht so sein. Und irgendwelche Schlammtaschen man auch in den Schalen gefunden. Das kann man nicht verkaufen. Menschen essen sowas nicht. Tja, hier die Pipeline für Delfin Energy, auch Offshore-Energiegewinnung, Explosion im Februar, im 3. Februar war das dieses Jahr, erst vor einigen Monaten. Ein Jeep innerhalb dieses riesigen, dieses klaffenden Lochs, dort war diese Explosion. Einfach in dem Wahnsinn, so schnell wie möglich mit dem Fracking voranzukommen, das Gas zu verkaufen. Und deshalb bin ich ja hier. Wir sind hier. Eine Frage von Nachfrage auch, nicht nur von Angebot. Hier steht, a home is not a sacrifice course. Also unsere Heimat soll nicht geopfert werden. Das sind die Fischer, die Austernzüchter hier während einer LNG-Konferenz im Oktober, das war vergangenes Jahr, mit dem Hinweis, das reichste Land, das es je gab, sollte das sich doch an die Gesetze halten, tut das aber nicht. Und man verwies darauf, dass man im Grunde hier von verschiedenen Lobbys in die Tasche gesteckt wird, die sehr, sehr reich werden, statt den Menschen zu helfen. James Hyatt, Director. Man findet mich auf Instagram, TikTok, YouTube, betterbyyou.net. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr heute da seid. Vielen Dank, James. Also das war wirklich unglaublich stark, was du hier uns mitgegeben hast. Und das scheint ja noch ein anderes Licht auf, nicht nur das rein wirtschaftliche. Was sind die Folgen für die Menschen nämlich vor Ort? Womit müssen die sich dann herumschlagen? Vielen Dank für deine, eure Arbeit. Viele sind ja da in der Community dabei.
Zu Julian Schwarzkopf, weil wir nämlich jetzt, haben wir jetzt gesehen, die US-Seite gesehen, jetzt wollen wir auf die europäische Seite gehen. Julian Schwarzkopf ist Teamleiter Gasausstieg bei der Deutschen Umwelthilfe, einer großen Umwelt- und Klimaorganisation in Deutschland. Und Umwelthilfe ist dafür bekannt, dass sie sehr viel juristisch auch gegen Unternehmen wie Venture Global und anderen vorgeht und sehr viel Wissen und Erfahrung damit hat. Und deswegen bin ich jetzt total gespannt, was Julian quasi von der europäischen Seite einmal sagt, wie mit dem Unternehmen hier umgehen und ganz generell, glaube ich, auch ein bisschen den Blick auf den europäischen Gasmarkt werfen wirst. Julian, schön, dass du da bist.
Ja, danke Max. Danke auch James und Justin. Ich teile mal meine Folien. Ich sehe sie auch schon. Genau, wie du richtig gesagt hast, spreche ich heute aus deutscher und europäischer Sicht über Ventures Global, Deutschlands problematischsten LNG-Lieferanten, wie ich es hier betitelt habe. Als erstes zur Einordnung schauen wir uns mal die Gasimporte aus Deutschland an und wie sich diese im Laufe der Zeit entwickelt haben. Früher war Venture Global nämlich gar kein Gaslieferant von Deutschland. Das änderte sich erst vor wenigen Jahren. 2022 gab es ja einen massiven Shift weg von russischen Gaslieferungen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und ab dann gab es auch erstmals direkte LNG-Lieferungen über deutsche schwimmende LNG-Terminals. Auch verstärkt Lieferungen über Belgien und die Niederlande, wie man hier sieht, wo es auch zum Teil um LNG geht, was dann dort angelandet wird und über Pipelines nach Deutschland kommt. Zudem gab es 2022 eine ganze Welle neuer LNG-Lieferverträge. Die schauen wir uns jetzt auf der nächsten Folie an. Wir sehen, das ist ganz, ganz schön viel. Insbesondere, wenn wir uns angucken, 2024, ja, wenn wir nochmal zurückdenken an die letzte Slide, das ist der Teil LNG. In den kommenden Jahren wird es noch deutlich steigen, weil das halt Mengen sind, zu deren Abnahme sich jetzt deutsche Importeure verpflichtet haben. Und davon kommt das meiste LNG aus den USA. Aktuell sind es über 90%. In den kommenden Jahren sollen dann auch noch verstärkt andere Lieferquellen hinzukommen. Aber USA bleibt mengenmäßig der größte Lieferant. Und wenn man sich die Unternehmen anschaut, die das LNG nach Deutschland exportieren, da ist Venture Global das Unternehmen, was die größten Volumina nach Deutschland bringt. Insgesamt sind es ungefähr 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Oder werden es in Zukunft sein, wenn die Lieferverträge von Venture Global, auf die ich gleich noch eingehe, dann greifen? Also, ne, wir sehen hier unten die gestrichelte Linie mit 5. Im Prinzip kann man das durchziehen. Das alles soll dann Venture Global sein, der größte Einzellieferant. Und von Seiten der Importeure sind es die SEFE und EnBW, Energie Baden-Württemberg, die beiden größten LNG-Importeure, die auch Lieferverträge mit Venture Global abgeschlossen haben. Wenn man das alles aufsummiert, diese Mengen, dann kommt man bei 442 Milliarden Kubikmetern LNG aktuell raus. Zum Vergleich, der deutsche Gasverbrauch pro Jahr ist etwa 80 Milliarden Kubikmeter und ist sinkend. Ist außerdem auch schon deutlich niedriger als noch vor der Krise 2022. Die erneute Energiekrise um den Iran ist ein weiterer Impetus, allein über den Markt den Gasverbrauch auch weiter zu senken. Und dann gibt es natürlich noch die Klimaziele, die gerne, hat man den Eindruck, von unserer Regierung mal vergessen werden. Wenn man sich dann die Lieferverträge mit Venture Global genauer anguckt, ja, fällt auch auf. Es handelt sich hier insbesondere um Unternehmen SEFE, das war früher Gazprom Germania, wurde dann verstaatlicht, ist also komplett in Hand des Staates, und EnBW, was in Hand des Landes Baden-Württemberg ist. Das sind also öffentliche Unternehmen. Das ist besonders brisant natürlich, weil alle finanziellen Risiken, ja, die mit diesen Lieferverträgen zusammenhängen, dann auch den Steuerzahlern zu Lasten fallen können, wenn man sich hier verkalkuliert. Auch die Laufzeit der Lieferverträge ist hochproblematisch. Auf der vorigen Slide, ich gehe noch einmal zurück, sieht man, die Lieferverträge laufen teils bis 2046. Ein neuer, der hier nicht drin ist, den gibt es sogar von RWE mit Glenfarne, anderes Unternehmen, der bis 2049 läuft. Und die Lieferverträge mit Venture Global laufen über 20 Jahre bis 2046, also über das deutsche Klimazieljahr 2045 hinaus. Und wie gesagt, durch gerade die öffentliche Beteiligung hier mit diesen besonders problematischen Unternehmen besonders schwierig. Es ist auch so, dass nach dem deutschen Klimaschutzgesetz Träger öffentlicher Aufgaben, dazu zählen eigentlich auch öffentliche Unternehmen, die Klimaziele in ihrem Handeln berücksichtigen müssen. Das scheint aber nicht aktuell handlungsleitend zu sein für deutsche LNG-Importeure. Was bedeutet das dann in der Gesamtschau? Das sind jetzt Zahlen für die Europäische Union, aber die Situation in Deutschland sieht relativ ähnlich aus. Das bedeutet in Summe, dass wir auf ein massives Überangebot von LNG zulaufen. Das ist auch der von Justin schon beschriebene Buyer's Market. Wir werden also weit mehr Gas haben, als wir innerhalb der Klimaziele überhaupt verbrauchen können. Ja, das ergibt sich, wenn man sich diese neuen LNG-Verträge anguckt und darüber legt, was wir bereits schon an Pipeline-Lieferungen haben und auch an eigener EU-Produktion. Ja, und das hier ist verglichen mit dem EU-Klimazielpfad der Europäischen Kommission in Gelb. Ist noch ein verglichen mit anderen unabhängigen Studien relativ konservatives Szenario, aber auch in diesem Szenario haben wir jetzt halt eben schon mehr Gas, als wir brauchen. Wir werden nicht alle Lieferverträge brauchen, die abgeschlossen wurden. Dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert dann? Werden die Klimaziele geopfert und das Gas wird trotzdem verbraucht? Wird das Gas reexportiert auf ein Buyer's Market? Wird schwierig und auf jeden Fall nicht besonders ökonomisch. Besonders problematisch, wie gesagt, weil am Ende einiges davon auch auf die Steuerzahlenden zurückfallen könnte. Und das übt jetzt auch schon einen fossilen Lock-in-Effekt aus, weil auf der Basis dieser Verträge, dieser langfristigen Verträge, natürlich auch Infrastruktur gebaut wird. Hier gucken wir uns einmal an, was in Deutschland geplant ist. Wir haben auf der linken Seite fossilen Gasbedarf im Jahr 2030 nach Angaben der Bundesregierung und auf der rechten Seite, was in 2030 an LNG-Importkapazität vorhanden sein soll. Ja, das ist über die bereits genehmigten sechs schwimmenden Terminals hinaus. Es sind noch feste Terminals geplant, zum Beispiel Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade. Da zeigt sich selbst, verglichen mit den konservativen Verbrauchsschätzungen der Bundesregierung, bauen wir hier schon eine massive Überkapazität aus. Auch das wird teilweise direkt finanziert aus Steuergeldern, beispielsweise das Chartern der schwimmenden Terminals oder die Absicherung des Terminals Brunsbüttel mit einer eigens genehmigten Beihilfe. Es ist also neben den Umweltauswirkungen vor Ort, die es auch auf deutscher Seite gibt, ja, da reden wir über Lärm, Belastung, Luftverschmutzung, Wasserbelastung, auch Naturschutzgebiete, die teilweise an diese Terminals angrenzen. Das Terminal Wilhelmshaven soll sogar in einem Naturschutzgebiet direkt gebaut werden. Neben diesen Umweltauswirkungen ist es auch ein massives Stranded Asset Risiko. Auf der anderen Seite des Atlantik sieht es ganz ähnlich aus. Auf US-Seite wird kräftig gebaut. Die ohnehin schon beträchtlichen Exportkapazitäten sollen massiv noch weiter ausgeweitet werden. Allein von der Menge sieht man hier auch, es geht um viel mehr, ja, als nur das Ersetzen der russischen LNG-Lieferungen. Die US-Regierung hat große Pläne, noch mehr Öl und Gas und insbesondere noch mehr LNG in die Welt zu verschiffen. Das ist auch einer der Gründe, dass die USA die EU gerade so stark dazu drängen, immer weitere Verträge abzuschließen. Sieht man im Kontext des EU-US-Handelsabkommens beispielsweise mit dem unheiligen Verbrechen, was ich die Versprechen, Entschuldigung, vielleicht ist es letzteres auch, was sich die EU von den USA hat abringen lassen, 750 Milliarden US-Dollar zusätzlich an Energieimporten aus den Vereinigten Staaten zu importieren. Und finanziert wird das Ganze auch noch unter ganz großer Beteiligung deutscher Banken, die von Anfang an als Finanziers Seite an Seite mit den US-LNG-Konzernen standen. Allen voran die Deutsche Bank. Links sieht man hier die Zahlen insgesamt. Ja, rechts sind dann nochmal speziell die Banken aufgelistet, die Venture Global unterstützen. Weil ich mir auch Sorgen um die Zeit mache, gehe ich jetzt hier nicht weiter drauf ein. Sie sehen, welche Banken das sind. Also da fließt viel deutsches Geld in diese extrem schädliche Infrastruktur, die auf beiden Seiten des Atlantik unsere Klimaziele sabotiert. Warum ist das Ganze so problematisch? James sprach bereits über die lokalen Auswirkungen, die Umweltauswirkungen, teils auch die Klimaauswirkungen der Gasproduktion in den USA und der Exportterminals. Ich füge hier noch ein paar Punkte zur Klimabilanz von LNG aus verschiedenen Quellen hinzu. Wenn man sich das im Vergleich anguckt, sieht man nämlich, LNG aus den USA ist besonders klimaschädlich. Noch klimaschädlicher als das auch sehr klimaschädliche LNG oder Gas aus anderen Lieferländern. Was man hier sieht, ist unterhalb des Strichs das, was bei der Verbrennung von Gas an CO2 entsteht. Ja, der also ne, pro Milliarde Tonnen pro Entschuldigung Milliarde Kubikmeter Erdgas in diesem Fall. Das ist auch alles, was im deutschen Treibhausgasinventar berichtet wird. Das ist aber nicht der komplette Klimaschaden. Wenn man sich den insgesamt betrachten möchte, dann muss man auch die Vorkettenemissionen mit einrechnen. Das sind CO2-Emissionen, die bei Förderung und Transport entstehen, beispielsweise des fossilen Brennstoffs, was ein sehr energieintensiver Prozess ist, der eben auch oft noch fossil läuft. Aber es sind auch die Methanemissionen, also das direkte Entweichen von Gas in die Atmosphäre, wo es dann nochmal deutlich klimaschädlicher ist, in einem Zeitraum von 80 Jahren, nämlich ungefähr 80 Mal klimaschädlicher als CO2, was durch die Verbrennung entsteht. Und in diesem Vergleich ist die USA eben deutlich schlechter aufgestellt und versuchen einen deutlich höheren Klimaschaden als andere LNG-Lieferanten oder Gaslieferanten, auf die Deutschland auch Zugriff hat. Was wir hier verglichen haben, ist eben wegen der Vergleichbarkeit, sind die konservativen Zahlen der Internationalen Energieagentur, IEA. Auf der rechten Seite haben wir das dann mal in Bezug gesetzt zu anderen unabhängigen Schätzungen, die es gibt, die teilweise noch deutlich, deutlich höhere Werte produzieren. Also der tatsächliche Klimaschaden von US-Gas ist vielleicht sogar noch größer als hier auf der linken Seite gezeigt. Und insbesondere die Produktionsregionen in Louisiana und Texas, wo mit Fracking gearbeitet wird, haben hier eben auch im US-Vergleich besonders nicht nur hohe Umweltauswirkungen, sondern auch Methanemissionen und einen Klimaschaden. So, damit bin ich auch schon bei meiner letzten Folie. Was macht die deutsche Umwelthilfe dagegen? Wie Max schon gesagt hat, wir sind auch bekannt dafür, gerne zu klagen. Im Kontext von Venture Global haben wir ein Instrument in Stellung gebracht gegen die Lieferverträge, die es gibt, nämlich das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder auch LKSG, was nämlich großen deutschen Unternehmen einiges so an Due Diligence Verpflichtungen, Sorgfaltspflichten für die Prüfung eben der Lieferkette vorschreibt. Da geht es nicht in erster Linie um die Klimaauswirkungen, sondern da geht es um Menschenrechtsbelange, es geht um Arbeitsrecht, es geht auch insbesondere um die lokalen Umweltauswirkungen, ja, Rückgang der Fischbestände, Luftverschmutzung an den Exportterminals. Wasserqualität in Fracking-Förderregionen, solche Dinge. Auch um Arbeitsschutz. Teilweise herrschen an den LNG-Exportterminals im Bau und im Betrieb schlimme Arbeitsbedingungen. Und deswegen haben wir zunächst im Februar 25 sogenannte unternehmensinterne Beschwerde bei SEFE und EnBW eingereicht. Es gibt nämlich einen Mechanismus, dass man erstmal dem Unternehmen quasi Bescheid sagt und es in Kenntnis setzt. Da haben wir sehr detailliert recherchiert und sind auf Beschwerdeschriften von jeweils etwa 30 Seiten gekommen, die diverse vermutete oder auch schon nachgewiesene Verstöße dokumentiert haben. Weil daraufhin nicht wirklich Abhilfe geschaffen wurde. Das haben wir ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Haben wir dann noch eine formelle Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dem BAFA, gestellt, was für die Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes in Deutschland zuständig ist, mit eben den beschriebenen Vorwürfen, die James auch schon sehr detailliert ausgeführt hat. Und der Forderung, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen oder den Unternehmen zu verordnen, den Unternehmen SEFE und EnBW, die bis zur Aufkündigung des Vertrags bzw. der Verträge reichen können. Wir haben da jetzt kürzlich erfahren, dass die angekündigte Bearbeitungszeit unserer Beschwerde etwa ein Jahr noch ist. Das ist extrem lang. Es liegt auch daran, dass wir ja vermuten, dass die LKSG-Überwachung im BAFA strategisch unterbesetzt ist. Das ist als Behörde dem Wirtschaftsministerium untergeordnet und unsere Wirtschaftsministerin und Energieministerin Katharina Reiche hat da ja eine ganz klare Agenda, die Weichen auf mehr LNG zu schalten. Insofern erwägen wir hier auch aktuell eine Untätigkeitsklage zu erheben, um eben eine schnellere Entscheidung zu erzwingen. Das ist auf jeden Fall der Stand bezüglich unserer Beschwerden unter dem LKSG. Dazu sind wir auch, das werden einige von Ihnen vielleicht auch aus den Medien kennen, in diverse Klageverfahren gegen deutsche LNG-Terminals verwickelt. Zuletzt, um hier nur eins rauszugreifen, es sind viele, haben wir gewonnen im Eilverfahren gegen die Zerstörung des Naturschutzgebiet Vosslappa-Groden für das feste LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Da ist die Entscheidung in der Hauptsache, muss ich auch klar sagen, noch offen, aber da will der Konzern TESS ein ja eins von Europas größten LNG-Terminals mitten in ein Naturschutzgebiet bauen. Zumindest konnten wir jetzt erwirken, dass die Baumaßnahmen, die schon begonnen hatten, zunächst gestoppt werden, bis im Hauptsacheverfahren entschieden ist. Entscheidung steht da natürlich noch aus und Wilhelmshaven ist auch eines der Hauptterminals, wo dann das Gas von Venture Global angelandet werden soll. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Rückfragen und auf den Vortrag von Anka.
Ja, danke dir. Auch im Namen von allen. Das war sehr spannend. Es kommen jetzt auch schon immer mehr Fragen rein. Ich glaube, es gibt genug jetzt quasi Material, um Fragen dazu zu stellen. Das heißt, nochmal die Bitte, stellt gerne eure Fragen in Slido, bewertet die der anderen, dass wir dann gleich im Q&A da mit weitermachen können. Und jetzt als nächstes und unsere letzte Rednerin ist Anka Esser. Sie ist Klimaaktivistin vom Netzwerk Gaswende. Sie organisiert viele Aktionen zu dem Thema, unter anderem auch Stichwort Hammer Klimacamp. Das will ich aber gar nicht vorwegnehmen, erzählt Anka jetzt direkt selbst. Anka, toll, dass du da bist und you have the floor. Ich mache mal hier dich groß. There we go.
Genau, ja, ich bin Anka und seit über 10 Jahren Klimaaktivistin und ich arbeite jetzt gerade bei der Gaswende. Das ist ein Projekt, was die Klimabewegung und NGOs vernetzen soll zum Gasausstieg in Deutschland. In Deutschland gibt es schon seit über 10 Jahren tatsächlich eine Antigasbewegung. Die konnte damals erreichen, dass es zum Beispiel in Deutschland verboten ist zu fracken und auch CCS war lange verboten. Und genau, Es ist so, dass lange Zeit die relativ wenig Wissen über Gas da war und auch die Auswirkungen oder Folgen auf das Klima unterschätzt wurden. Genau, in dem Beitrag hier will ich jetzt darauf eingehen, so was unser aktueller Stand ist. Also Julian hat ja sozusagen auch schon erzählt, was die DOH macht. Also eine ganze Zeit haben vor allem die Akteure Ende Gelände und die Deutsche Umwelthilfe zu dem Thema Gas gearbeitet, was anfangs auch relativ schwierig war, weil es wurde ja auch schon hier von mehreren genannt, der Angriffskrieg auf die Ukraine auf jeden Fall die Situation schwierig gemacht hat. 2024 haben wir dann davon mitbekommen, dass die internationale Gaslobby in Berlin sich gerne feiern würde, in einem Nobelhotel mitten in Berlin. Und das wollten wir uns nicht gefallen lassen. Und deswegen hat sich dann relativ schnell verschiedene Klimagruppen und auch NGOs zusammengeschlossen. Und die haben Aktionstage organisiert. Zum einen den Gegen-Gas-Gipfel, wo wir verschiedene Vernetzungstreffen hatten, Workshops, auch Podien mit dem damaligen Staatssekretär Stefan Wenzel, der auch bei der Gegenveranstaltung eingeladen war. Und wir hatten coolerweise auch viele internationale und indigene Aktivistinnen vor Ort, unter anderem auch James. Und Andy hat auf jeden Fall auch einen Workshop gehalten zu LNG. Außerdem gab es auch eine Demo, da sieht man auch nochmal das Banner von der Gruppe von James. Und es gab auch noch Aktionen des zivilen Ungehorsams von Ende Gelände. Und das werdet ihr öfter in einem Vortrag hören, aber genau, ich bin großer Fan davon, dass es auch eine Vielfalt an Akteuren gibt, die ihre verschiedenen Aktionsformate einbringen, weil für uns als Klimabewegung war es total wichtig, dass wir diesen Kongress hatten. Es war irgendwie total der Spirit nach Corona. Jetzt endlich geht es wieder los und wir brauchen das, uns auszutauschen. Und das ist irgendwie so ein Startpunkt wieder für die Anti-Gas-Bewegung in Deutschland. Aber damit auch die Gaslobby bei ihrem Kongress von uns mitbekommen hat, da hat auf jeden Fall Ende Gelände und die letzte Generation viel zu beigetragen, die zu ärgern. Unser Ziel war der Gasausstieg oder ist weiterhin der Gasausstieg und eben fossile Konzerne in die Verantwortung nehmen. Seit 2024 ist total viel passiert. Also das war wirklich ein großer Startpunkt für uns. Es gibt seitdem immer mehr Vernetzungstreffen. Es gibt ein alljährliches Strategieseminar, wo wir auch zusammen überlegen, was können wir zusammentun. Man muss aber sagen, wir sind noch im Bewegungsaufbau. Im letzten Jahr gab es auf jeden Fall viele Aktionen gegen Bohrungen, vor allem, weil wir zeigen wollten, dass es sozusagen zur Gasinfrastruktur eben nicht nur LNG gehört, was sozusagen in Deutschland dann viel Thema war, LNG-Terminals, sondern eben auch die Bohrungen. Aus der anderen Seite ist es natürlich auch einfacher, an lokalen Themen Widerstand zu organisieren. Und es war unter anderem in Borkum, aber auch in Bayern. Und die Geschichte habe ich euch mitgebracht, weil man da auch wieder gut sieht, wie sinnvoll es ist, dass verschiedene Akteure gut zusammenarbeiten. Es war nämlich so, als klar wurde, dass in Bayern gebohrt werden soll, haben sich Greenpeace, BUND und Fridays for Future überlegt, dass sie eine Demo machen wollen. Und am Anfang hat der Bürgermeister sogar gegen KlimaaktivistInnen gelästert und hat gesagt, jetzt kommen die Ökoterroristen. Dann wurde sich überlegt, wie kann man damit umgehen? Und Fridays for Future ist mit Blumen und Kuchen gekommen und hat die lokale Bevölkerung, würde ich sagen, für sich überzeugt. Weil dann hat sich auch eine Bürgerinitiative gegründet, die es mittlerweile immer noch gibt. Mittlerweile, wenn man ins Dorf fährt, sieht man viele bunte Banner, wo Coa Gas draufsteht. Also es ist ein bayerischer Dialekt oder genau, für kein Gas. Und als dann der Bohrturm aufgestellt wurde und Aktivistinnen von Ende Gelände den besetzt haben, wurde nicht über böse Klimaaktivistinnen oder wie man es auch immer nennen will, gelästert, sondern es wurde darüber geschrieben, warum Gas schlecht ist. Also genau, das ist auch ein gutes Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren. Wo standen wir dann? Wir haben beim Strategie-Seminar so ein bisschen überlegt, wir brauchen ein gutes Narrativ. Alle müssen aus dem Schlaf sagen können, Gas ist teuer, Gas macht uns abhängig von Autokraten wie Putin und Trump. Und es ja, aus dem Schlaf, was man sagen kann. Was habe ich vergessen? Ach so, ja, es ist klimaschädlich. Und da eben auch nicht nur auf CO2-Emissionen einzugehen. Genau, deswegen war eine Sache, ein paar Do's und Don'ts. Aufgrund der Zeit würde ich da auch schnell drüber gehen. Aber genau, dass wir eben bei Gas von Risikotechnologie reden und sagen, dass es dreckig ist und bei erneuerbaren Lösungen, dass sie sicher und sauber sind. Dass wir Wärmepumpen als die bewährte Technologie mehr in den Fokus stellen und auch zeigen, wie die uns voranbringt. Eine weitere Sache, die wir gemerkt haben, ist, wir selber wissen gar nicht, wo überall Gasinfrastruktur ausgebaut wird. Also es schwebt irgendwie so über uns, ganz viel Gasinfrastruktur soll ausgebaut werden, aber wo eigentlich? Und daraus ist das Projekt gemeinsam gegen Gaskarte entstanden. Ich habe euch hier den Link aufgeschrieben, aber ich werde dann auch gleich nochmal den Chat posten. Es gibt mittlerweile eine Kampagnenseite, die mit einem breiten Bündnis aus Umwelt-NGOs wie auch der Deutschen Umwelthilfe entstanden ist. Genau, wo ihr nochmal diese Framings findet. Es gibt eine Online-Karte mit Frag den Staat, wo auch Anfragen gestellt werden können. Das ist so ein, im deutschen Recht gibt es die Möglichkeit, dass man Anfragen stellen kann und dann Informationen zum Beispiel über bestimmte Infrastruktur bekommt und wir sozusagen noch mehr Wissen generieren können. Genau, wir wollten auf jeden Fall auch eine Printkarte, weil wir so aus der Vergangenheit gelernt haben, dass es sinnvoll ist, wenn sich die Menschen auch in die WG-Küche hängen und dann noch mehr Leute davon mitbekommen. Genau, für eine Online-Karte haben wir uns entschieden, vor allem auch deshalb, weil wir die dann regelmäßig aktualisieren können. Die ist leider auf Deutsch, aber vielleicht findet ihr es trotzdem spannend, da mal reinzugucken. Genau, was man sagen muss, wir bilden da nicht die ganze Infrastruktur ab, die es in Deutschland gibt, sondern vor allem den Ausbau, außer bei LNG, weil das für uns so stark den Einstieg in diesen deutschen Gasrausch symbolisiert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen alle LNG-Terminals abbilden. Und genau, vielleicht noch so ein paar Insights. Genau, wir haben extra die Farbe Orange gewählt, weil es so eine Warnfarbe ist. Die meisten Kraftwerke und Pipelines sind in Orange gewählt und sollen symbolisieren, okay, wir können da noch was gegen tun. Also ihr könnt euch jetzt engagieren. Also das Ziel dieser Karte ist einfach, dass Menschen sehen, ah krass, in meiner Umgebung wird ein neues Gaskraftwerk gebaut. Das ist schlecht für mich und deswegen rede ich mal mit meinen NachbarInnen, gebe das Wissen weiter und gründe eine neue Gruppe. Genau. Was wir auch durch diese Karte gesehen haben, genau, die weitere Sache, die wir, wo wir gesehen haben, die braucht es, ist wieder sowas wie die Aktionstage gegen LNG. Genau, wir wollen einen Kristallisationsmoment und einen Ort, wo wir zusammenkommen können. Und am Anfang, als wir überlegt haben, wo ist es denn sinnvoll, dieses Treffen zu machen, hatten wir eigentlich nicht an NRW gedacht, weil viele Sachen noch in NRW stattfinden. Aber die Karte zeigt super deutlich, dass wir mit unserer Aktion ins Hotspot von dem Gasausbau auf jeden Fall von Gaskraftwerken gehen. Genau, und dass sehr viel im Raum von NRW ausgebaut wird. Und jetzt komme ich noch zu den angekündigten Aktionstagen. Genau, die bestehen eigentlich ähnlich wie beim LNG. Oder gegen den LNG Summit bei den Aktionstagen einmal aus dem Camp, wo es wieder Workshops, Vernetzungstreffen und Podien gibt. Seid ihr auf jeden Fall auch gerne eingeladen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dahin zu fahren. Genau, das ist Hammer Klima Camp. Der Name Hammer Klima Camp kommt davon, dass wir nach Hamm gehen, aber genau, für alle, die nicht Deutsch können, Hammer bedeutet sowas wie cool auf Deutsch. Deswegen ist der Name auf jeden Fall ganz sweet. Da freuen wir uns. Und da wird auch Andi, da wird es auch einen LNG-Tag geben, wo Andi zum Beispiel auch nochmal über Venture Global redet. Und genau, dann gibt es noch eine Demo, wo wir versuchen, einen Weltrekord aufzustellen und das größte lebende Windrad zu formen. Und es gibt Massenaktionen von Ende Gelände, wo sich Menschen mit ihren Körpern gegen die Zerstörung stellen. Und vielleicht für Leute, die jetzt gehört haben, okay, Ende Gelände wurde mehrmals genannt, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Ende Gelände genau, hat Aktion des zivilen Ungehorsams gemacht und ist 2000, also seit 2015 bekannt dafür geworden, dass Menschen mit so weißen Maleranzügen, wie ihr auf dem Plakat seht, in Kohlegruben gegangen sind und konnten so viel Druck aufbauen, dass es auch entscheidend war für den deutschen Kohle. Kohleausstieg. Genau, was bringen uns diese Aktionstage, die jetzt diese Woche anstehen? Also zum einen sind jetzt schon ganz viele lokale Menschen wieder aktiviert, Dinge gegen die Infrastruktur vor Ort zu machen. Also das sind viele Berichte, die wir schon bekommen, was irgendwie total schön ist. Man muss sagen, die Campfläche, wir campen auf den Ruinen der Kohleinfrastruktur von dort, was zum einen uns zeigt, wir können Kämpfe gewinnen, aber auch zeigt, wir wollen Fehler aus der Vergangenheit nicht wieder machen und wollen nicht an diesem Ort in weiteren fossilen Einstieg gehen. Und genau, ein heiß diskutiertes Thema gerade sind ja Gaskraftwerke an Rechenzentren, was auf jeden Fall weitere Anknüpfungspunkte sein können an dem Ort, weil dort auch ein großes Rechenzentrum gebaut wird. Ansonsten haben wir halt super viele Gespräche im Vorhinein geführt und es kam auf jeden Fall schon jetzt zum Vertrauensaufbau mehr. Einer Bewegung, die eine Zeit lang auch weniger miteinander gesprochen hat. Es gab verschiedene auch Vertrauensverluste von antikolonialen Gruppen, weil in Deutschland sehr lange zum Thema Gaza geschwiegen wurde. Genau. Und ich glaube, zum Schluss kann man sagen, dass wir total gespannt sind und uns mega jetzt auf die Aktionstage freuen. Und genau, für uns ist klar, dass der Gasausstieg Handarbeit ist. Und wir hoffen, möglichst viele von euch sind motiviert, mit uns gemeinsam jetzt Hand anzulegen.
Vielen Dank, Anka, auch von dir, mit einem Blick in die Bewegung und die Aktion, die gerade in Deutschland jetzt ja Fahrt aufnimmt. Ich glaube, morgen geht es dann los, oder? Morgen ist Tag 1. Deswegen passt das alles sehr gut. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen und ich switche jetzt mal in Englisch, damit wir alle ein bisschen einfacher miteinander reden können. So, we're doing this Q&A in English and I wanna actually go to the question in a bit and actually now and start connecting with what Anka said with
Also wir machen jetzt mal
the
mit dem
question
weiter, was Anka und
so
James
thanks for
angesprochen
you
hatten.
and the placard war on the demo on the protest
Auch
here and so in
die
your
Broschüren,
points
der
so
Banner und
going
so
forward
weiter.
how is the
Und
situation for
da
the
fragte ich mich
CCIP
jetzt, wie sieht es denn aus in der
movement
Zivilgesellschaft? Wie steht es um die Bewegung
in the United States right now?
NROs,
So do you
auch
see
in den
other
Vereinigten
protests? I
Staaten?
heard
Gibt
from
es
you know
Proteste?
Virginia
Gibt es
people who are
Demos? Virginia zum
working on
Beispiel.
data
Da hieß es,
centers
man
for the
protestiert gegen
CCIP.
diese Rechenzentren, diese Data Center. Das hat aber dazu geführt, dass sie praktisch die ganze Verwaltung vor Ort, den Stadtrat da abgewählt hatten. Also gibt es auch eine politische Bewegung, die sich da bildet und die Probleme in die Hand nimmt, auch auf sort of Länder- oder regionaler Ebene, einfach nur als Staatsfrage auch. Ja, Markus sagt zum Beispiel, follow the money, Senatorinnen, was sind die denn alle in den US-Staaten korrupt? Was ist denn mit den Wählern? Also was ist denn da die Situation im Widerstand vor Ort? Und wie ist das alles miteinander verknüpft mit der politischen Situation?
Ja, ich meine, momentan gibt es ja diese Anstrengung, die Wahlkarten umzuschreiben, sodass die Republikaner mehr Vorteile haben werden. Und dann Governor Landry soll also sozusagen abgesetzt werden. Der ist ja auch setzt ja sehr stark ein. Und also ich denke schon, dass da einiges dahinter steht und die Menschen sind jetzt langsam wütend. Oft werden sie erst wütend, wenn es die eigenen Geldbeutel betrifft. Aber diese Rechenzentren und die Nachfrage nach mehr Strom, das hat dazu geführt, dass auch die Strompreise in Louisiana steigen. Es ist jetzt einfach nicht mehr erschwinglich. Und dann diese Warner-Randis-Situation. Das hat ja auch eigentlich gezeigt, dass die Regierung wirklich nur für die Reichen arbeitet. Und Menschen von ganz unterschiedlichen politischen Ideologien kommen jetzt deswegen zusammen, weil wir jetzt eigentlich 250. Jahrestag haben von einer Regierung, die System, das eigentlich von den Menschen für die Menschen sein soll, aber unsere Regierung dient eben nur den wenigen. Und da sind jetzt Rechte und Linke gemeinsam. Wir wollen saubere Luft, sauberes Wasser, eine Zukunft für unsere Kinder. Und wir sind es leid, millionenschwere Konzerne zu unterstützen, die wirklich nur ihre eigenen Taschen füllen wollen. Und die Interessen der Menschen sind ihnen egal. Also das kommt da zusammen. Jetzt kommt immer wieder mal das Wort Kulturkrach. Aber das sind einfach, ist es einfach so, dass die Regierung das, was den Menschen wirklich wichtig ist, nicht umsetzt. Und da gibt es immer mehr Petitionen etc. Und da sind wir tatsächlich auch mit vielen auf der Rechten uns einig. Also, dass man hier mit falschen Lösungen eigentlich immer fossilen Unternehmen noch mehr Geld zuschanzt und die dann weiter ausbeuten. Ich hoffe, das war auch eine Antwort auf die Frage.
Yes, thank you. So maybe
Ja,
I can go
danke.
to Justin
Und
and
jetzt
then we
vielleicht
have
auch noch Justin dazu.
question by Markus incidentally
Es
as
gab
well
eine
from
weitere
Paul
Frage von Markus.
and James already mentioned it. So
Und James hatte das auch schon gesagt. Markus hat nochmal gefragt. Eine Gründe für den Krieg mit dem Iran, es ist ja, dass US-LNG-Gas zu höheren Preisen verkauft werden kann. Also Trump ist gar nicht daran interessiert, den Krieg zu beenden, denn es führt ja dazu, dass LNG zu höheren Preisen verkauft werden kann. Das sind ja wirtschaftliche Fragen. Justin, wie siehst du das? Also kurzfristig, ja, ist das sinnvoll. Die LNG-Unternehmen und Ölkonzerne profitieren davon, aber diejenigen, die jetzt das LNG-Thema verfolgen, sagen, also das, was hier passiert, dass jetzt so viele Unternehmen realisieren, dass sie diese teure Gasimporte brauchen und dass man auch abhängig wird von Donald Trump. Und das ist einfach nicht besonders schwankungssicher. Also die guten Nachrichten fürs Klima ist, dass der Konsens in den Energiegemeinschaften, man sagt, langfristig wird es schlecht sein für LNG, weil die Menschen sehen, das ist teurer, es ist sehr teuer. Und es gibt jetzt eine Art Übergang im globalen Energiesystem. Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Welt mehr Strom aus Erneuerbaren produziert, im April war das, als aus Gas. Und das war ja jetzt erst vor kurzem. Das ist wirklich eine Riesenwende im globalen Energiemarkt. Also kurzfristig, ja, das, was Trump macht, kommt denen zugute, die eben geholfen haben, gewählt zu werden, Geld gegeben haben. Aber jetzt realisieren die Menschen zum Beispiel, China führt US-LNG ein, Indien führt jetzt weniger ein, Indien auch. Weniger LNG wird eingeführt, soll ja auch ein Wachstumsmarkt eigentlich sein. Und das, was Trump hier macht mit dem Krieg und dass man hier versucht, die Welt mit abhängig zu machen von fossilen Brennstoffen, das war ist ein Ansatz. Selbst 2022 war das schon schwierig, aber damals war das noch die erste Wahl, fossile Brennstoffe. Jetzt sieht man in Indien, naja, also Solarpower ist aber günstiger, wir brauchen das nicht mehr. James hat ja gesagt, das ist einfach es ist nicht mehr erschwinglich und es gibt jetzt so einen politischen Widerstand in den USA gegen Rechenzentren und da geht es auch um die Stromkosten. Das heißt, wenn das mit Gas gemacht wird, dann wird natürlich die Strompreise für alle steigen in den USA. Und ich verfolge ja die US-Politik schon seitdem George Bush im Irakkrieg angefangen hat. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich auf der rechten und auf der linken des politischen Spektrums die Menschen beide sagen nein zu den Rechenzentren. Also das ist interessant. Die fossilen Brennstoffunternehmen kämpfen, um den Markt noch zu behalten und zu dominieren, aber saubere Energie ist einfach wirtschaftlicher. Dankeschön, Anke hat sich gemeldet.
Ja, ich finde die Frage zu der Organisierung zu Rechenzentren mega spannend. Ich würde sagen, es bahnt sich in der deutschen Klimabewegung auf jeden Fall an, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen. Also wir hatten jetzt vor so einem Monat, gab es eine Bewegungskonferenz von Netzaktivistinnen und Klimabewegung, wo sich zu dem Thema ausgetauscht wurde. Jetzt auf dem Klimacamp haben wir auf jeden Fall auch wieder verschiedene Workshops dazu. Und nach der Aktion ist auch noch mal ein bisschen die Frage, so was kommt danach? Und auf Klimacamps im Sommer wird das Thema auf jeden Fall auch viel diskutiert werden, aber ich habe das Gefühl, wir können uns da noch viel von der USA oder von Kämpfen in der USA abgucken. Also deswegen, James, vielleicht sind wir mal Austausch, wenn ihr dazu Sachen macht. Genau, und ich wollte noch generell sagen, jetzt gerade auch zu Erneuerbaren, ich glaube, so auch die Erneuerbaren müssen wir uns zerstreiten. Also ich glaube, wir haben uns voll lange darauf ausgeruht, zu sagen, ja, die Erneuerbaren sind billiger und irgendwann wird es so über den Preis geregelt werden. Und jetzt gerade merken wir so ein bisschen den Kipppunkt, dass einfach so die fossile Lobby teilweise Leute in der Regierung hat, die halt ja, ihren Lobbyfreunden sozusagen auch das organisieren. Also in Deutschland ist es ja nicht so, dass Gaskraftwerke sich lohnen, sondern so, das ist eigentlich die teuerste Möglichkeit, Strom zu produzieren. Und da an dieser Frage denken wir, glaube ich, gerade total viel rum. So als Klimaaktivistin waren wir nie so Promoterin von einer anderen Technologie. Ob wir auch, also unsere Kämpfe sich da verändern müssen, dass wir auch mehr über Lösungen reden. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Es gibt gerade ein Projekt, was aufgebaut wird, wo wir versuchen, zusammen uns zu organisieren mit Beschäftigten aus der Windenergie, weil Reiche gerade extrem versucht, also unsere Energieministerin, die auch aus der Gaslobby kommt oder da Verbindungen hat, die Erneuerbaren zu blockieren. Und leider setzen sich halt gerade wenige für die Windenergie ein, weil die ArbeiterInnen halt auch oder die Beschäftigten nicht in der Gewerkschaft organisiert sind. Und deswegen zu gucken, so wie können wir als KlimaaktivistInnen uns auch mit Beschäftigten zusammenschließen und uns organisieren, ist gerade bei uns auch voll die große Frage. Und vielleicht sozusagen, um eine Frage in die USA zurückzugeben, ob, also ich meine, James, du hast ja selber auch in der Energieindustrie gearbeitet, aber ob es da irgendwie ähnliche Verknüpfungen oder so Zusammenschlüsse gibt.
Interessant. Das ist ja schön, wenn ihr untereinander unsere Panelists sprechen. James, wie sieht es aus mit den Arbeitnehmern in der fossilen Industrie? Gibt es da jetzt auch schon Brüche? Es gibt einfach nicht mehr so viele Arbeitsplätze im Bereich Öl und Gas. Also mein Schwager hat zum Beispiel angefangen für Venture Global zu arbeiten. Naja, aber es ist tatsächlich so, in der Zukunft sind vielleicht Arbeitsplätze im Saubermachen hinter den Öl- und Gasunternehmen. Das ist das eine. Aber zugleich können wir jetzt unser Energienetz vielleicht auch upgraden. Das ist nämlich schon sehr überaltert. Und da könnten doch einiges an Arbeitsplätze geschaffen werden. Also es wird jetzt nicht die KI sein, die dann Erhebungen macht zu den Infrastrukturen, die man braucht, um diesen Übergang hinzubekommen. Also wir haben ja das IRA-Gesetz und von der Biden-Verwaltung, da ist doch einiges an Geldern vorgesehen, um auf diesen Übergang vorzubereiten. Aber ich meine, die Menschen arbeiten nicht unbedingt so gerne für Öl- und Gaskonzerne. Sie wollen aber ihre Rechnung bezahlen können. Und wenn es andere Arbeitsplätze gibt, wo sie ihre Familien versorgen können, dann würden sie das sofort nutzen, natürlich. Vielleicht noch zu einem Webinar, das wir für ein deutsches Publikum gemacht haben. Da wurde nämlich eine Studie durchgeführt von der letzten Regierung. Die neue Regierung wollte die aber eigentlich verstecken und gar nicht veröffentlichen. Da ging es um die Mittel, die Regionen verdienen können aus erneuerbaren Energien. Denn erneuerbare Energien schaffen eigentlich sehr viel Einkommen für lokale, regionale Ebenen, Gemeinden. Das ist eine Studie, die können ihr euch ja mit der KI übersetzen lassen. Also, Julian hat jetzt die beiden Fragen, die ganz oben stehen, vielleicht zu beantworten. Ulrike fragt, die LNG-Verträge, kann man die denn brechen vor dem Ablaufdatum? Kann man die vorher schon beenden oder gibt es dann Vertragsstrafen wegen Gewinnverlust etc.? Und dann eine Frage, die auch sehr oft gestellt wird. Woher kommen diese langjährigen Verträge? Wie kommt es dazu? Und viele sagen dann, Ich meine, kommt das noch von der letzten Regierung? Da waren ja die Grünen in der Regierung. Vielleicht kann Julian dazu etwas sagen. Wie sieht es aus mit diesen Lieferverträgen für Energie? Das kann dann beantwortet werden. Und dann die letzten 10, 15 Minuten möchte ich noch über das Thema Überkapazität sprechen, denn das ist natürlich auch eine interessante politische Frage. Also Julian, erstmal zu diesem Thema.
Ja, gerne. Kann ich gerne was zu sagen. Ja, es ist leider so, dass man nicht einfach den Vertrag beenden kann. Ne? Da heißt, so gibt sogenannte Take-or-Pay-Klauseln und das ist genauso übel, wie es klingt. Das heißt, man muss die Menge abnehmen und zwar die Gesamtmenge wie vereinbart im Vertrag oder also wenn man es nicht macht, zahlt man so und so. Also wie jetzt genau die einzelnen Verträge da aussehen, das ist auch nicht ganz klar. Die sind nicht öffentlich einsehbar. Diese Art von Verträge, also kündigt man den Vertrag vorher oder will vorher aussteigen, dann ist das jetzt wirklich nur in ganz konkreten Fällen möglich. Das müsste dann im Vertrag als Ausstiegsmöglichkeit aufgeführt sein, Force Majeure, also oder das ein Vertragsbruch zum Beispiel, oder wenn tatsächlich eine Gesetzesänderung folgt, also höhere Gewalt zum Beispiel. Also gerade bei Venture Globals, wenn diese Buffer, also die gesetzliche Stelle, feststellt, ja, es gibt einen Verstoß seitens Venture, dann mag sich eine Möglichkeit auftun. Aber na, dieser Lock-in-Effekt, genau das bedeutet das. Das heißt, die deutschen Importeure haben dann einen Vertrag abgeschlossen über eine bestimmte Abnahmemenge an Flüssiggas. Und wenn einige praktisch dadurch Insolvenz gehen, dann ist es der Staat, der da einspringt, ne? Diese Public-Private Ownership, also öffentlich-privates Projekt. In dem Fall wäre es sogar die Bundesregierung oder eine Landesregierung, je nach Vertrag und Standort. Dann geht es auch an die Steuerzahlenden. Und das machen wir uns schon so unsere Gedanken drüber. Man kann diese Verträge auch nicht neu verhandeln. Das heißt, wenn die deutsche Regierung da entscheidet, Einfluss auf die Unternehmen auszuüben, an denen sie Anteilseigner ist, gibt es ja schon die eine oder andere Möglichkeit, aber an nicht sehr viel Spielraum. Und genau das ist ja diese Lock-in-Situation, denn diese langfristigen Verträge, die werden dann herangezogen, um zu sagen, ja, hier, jetzt haben wir diese Verträge, also müssen wir auch die Infrastruktur bauen. Wer war es? Who did it? Oder welche Regierung? Ich habe jetzt zufällig die Zahlen auch vorliegen. Letzte Woche musste ich mich eh damit beschäftigen. Also unter der vorherigen Regierung, das heißt die Grünen, FDP und SPD, pardon, 360 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas Abnahmemengen unter der vorherigen Regierung in Deutschland. Und in gewissem Maße ist auch die Reaktion damals recht verständlich, denn wir hatten wirklich eine Krise, die war noch nie zuvor da gewesen, beispiellos aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Und es war auch logisch, dass die vormals russischen Importe eben auf andere Importeure, andere Zulieferer verteilt wurden. Also es war auch wirklich nicht absehbar, wie viel man da braucht. Und da hatte man eben diese schwimmenden LNG-Terminals angefordert. Das heißt, die deutsche Regierung hat da praktisch wirklich überreagiert, hat ein Beschleunigungsgesetz für Flüssiggas verabschiedet. 13 LNG-Terminals umfasste das. 9 Projekte sind schon in Betrieb oder zumindest in der Planung. Also deutlich mehr, als man eigentlich gebraucht hätte. Der eigentliche Skandal, doch vielleicht ein zusätzlicher Skandal, meine ich, der läuft unter der jetzigen Bundesregierung. Also da besteht ja immer noch dieser Druck, neue Verträge zu schließen. Gut, im einen Jahr jetzt im Amt gab es 3 neue große LNG-Abnehmeverträge, 33 Milliarden Kubikmeter, zusätzlich zu den 360, die wir ja schon zuvor hatten. Und zusammen sind wir dann bei 442 Kubikmeter, wie in meiner Präsentation erwähnt. Also das ist natürlich eine Menge, aber jetzt hat die jetzige Regierung wirklich keine Ausrede mehr im Vergleich zu vorher. Ja, sehr, sehr interessant, sehr wichtig. In der Tat, als die Verträge damals ausgehandelt wurden, war ja Robert Habeck sogar hier dabei beim Webinar. Fast 10.000 Teilnehmende hatten wir und da haben wir uns genau darüber unterhalten. Und zwei Antworten gab es, kann ich mich erinnern, denn wir haben ihm ja dieselben Fragen gestellt, ganz klar. Warum denn nicht erstmal drei bauen, sondern 9 oder 13 sogar? Warum diese Überkapazitäten? Zwei Antworten von ihm, vom damaligen Minister Robert Habeck. Das entspricht auch so dem, was Andy, Julian oder ich sagen können. Also eine, das war der Bundeskanzler, Regierungsleiter, SPD, ist ja historisch gesehen eher den fossilen Brennstoffen zugeneigt, auch Erdgas. Das heißt, da steckte der Bundeskanzler dahinter. Der war jetzt eher vorsichtig, der wollte eine höhere Kapazität. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber gut, ich kann schon, da ist was Wahres dran. Und andererseits sagte er, gut, wir sind so gesehen im Krieg mit Russland. Und wenn zum Beispiel diese Angriffe auf die Pipelines, die Sabotage, Nord Stream 2 wurde gerade attackiert, da gab es Schäden an der Pipeline von Seiten Russlands. Ja, wenn jetzt da Russland Bomben legt, überhaupt Sabotage betreibt bei Terminals oder Pipelines, dann brauchen wir einfach noch Ersatz. Das waren so die Argumente, politische Argumente, kann man das schlecht einschätzen. Aber auch Resilienz, darum ging es im Webinar. Wenn man jetzt eine Situation hat, einfach, da will man sich nicht nur auf eine Seite verlassen oder eine Handvoll Terminals in dem Fall. Aber man möchte da noch was in der Rückhand haben. Was meint ihr denn? Wärt ihr dafür, dass er sagt, okay, ein bisschen Überkapazität oder was? Wie schätzt ihr das ein? Das ist natürlich eine sehr, sehr knifflige Frage, das muss ich sagen. Ja. Ja, kann ich gerne beantworten. Also zum ersten Punkt, da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ja, das stimmt. Die Grünen, wenn man die alleine agieren ließe oder gelassen hätte, dann hätten die sicherlich nicht für so eine Überkapazität gesorgt bei den LNG-Terminals, aber auch bei den Verträgen über die Abnahme, bei den Lieferverträgen. Also die SPD als Koalitionspartner und sicherlich die FDP, die Liberalen, die natürlich sich sehr viele Gedanken um die deutsche Volkswirtschaft gemacht haben und darum, ja, dass man bitte fossile Brennstoffe weiter nutzen können möge, denen kommt sicherlich die Hauptverantwortung zu. Aber Robert Habeck war ja damals nun mal zuständig als Bundesminister und er hat diese Plätze unterstützt, er hat sie auch öffentlich verteidigt. Also. Ja, würde ich jetzt sagen, gut, kann man schon als wahr einstufen. Ich möchte auch nicht mit dem Finger jetzt hier zeigen auf die Grünen, als ob die an allem schuld wären. Das möchte ich nicht. Ja, die Frage nach einem Sicherheitspuffer, wenn man so will. Also eine gewisse Puffer ist schon sicherheitshalber eine gute Sache. Das ist sicher klug. Wir brauchen aber auch fürs Klima diesen Puffer. Und da haben wir uns ja noch gar nicht drüber unterhalten. Wir können einiges tun. Also wir haben viele Möglichkeiten, den Erdgasverbrauch noch weiter zu senken und sogar noch schneller. Schneller, als wir es bisher tun. Ja, nahezu der gesamte Erdgasverbrauch in Deutschland, der kann rein technologisch schon ersetzt werden. Das ist jetzt nicht immer wirtschaftlich, behaupte ich nicht, aber auch der Rechtsrahmen oder die Bedingungen dafür, die verschlechtern sich. Vor allem für die Stromerzeugung. Da sei aber gesagt, dass man wirklich Alternativen hat. Batterien, also Akkus plus erneuerbare Energien. Also das kann schon viel von dem ersetzen, was die Erdgasanlagen, die Erdgaskraftwerke da für die sichere Versorgung mit Energie liefern sollen. Heizungen etwa, es gibt Wärmepumpen, die laufen über erneuerbare Erdgas in Wohngebäuden. Zu Hause, aber auch in der Industrie, das kann ersetzt werden. Nicht immer eine einfache Sache, aber ja, es gibt einiges, was wir tun können für die Erweiterung, für die Vergrößerung dieses Sicherheitspuffers, wenn wir auf die Gesamtkapazität schauen, die wir haben wollen. Und gleichzeitig würde dies dem Klima gut tun. Also wie viel Sicherheitspuffer brauchen wir? Also ich glaube nicht, dass wir die zweifache Importkapazität brauchen, dessen, was wir jetzt in den 30ern, 40ern verbrauchen. Also das wäre ja so, als würden wir eine komplette neue Heizung, eine zweite Heizung einrichten im Haus, nur falls die eigentliche Heizung ausfällt. Also das ist jetzt nicht sehr wirtschaftlich. Da geht auch vieles auf Förderung zurück. Und da müssen wir unsere Steuergelder auch klug verwenden. Also entweder in die Erneuerbaren stecken, das ist Teil der Lösung, oder für mehr Sicherheit, okay, das fließt ins Erdgas, aber dann verschlimmert sich das Problem. Danke. Anke hatte sich gemeldet und dann eine letzte Frage und Anke, bitte.
Ja, um das ganz kurz zu ergänzen, ich meine, ich bin Klimaaktivistin, natürlich finde ich den Ausbau von Gasinfrastruktur gar nicht sinnvoll. Ich kann mich da ganz gut anschließen und ich würde sagen, das Hauptproblem ist ja nicht, dass aktuell weder in Deutschland noch in der USA Menschen in Machtpositionen sitzen, die sagen, ah, wie viel Gas brauchen wir denn so möglichst wenig, sondern eher, dass da Menschen sitzen, die sagen so, wir möchten unsere Infrastruktur weiter darauf aufbauen. Und ich würde sagen, das ist gerade auch der Anknüpfungspunkt, den wir kritisieren. Erneuerbare sind für uns am günstigsten, sie sind dezentral. Also ich meine, wenn man in bestimmte Regionen, also jetzt auch zum Beispiel in die Ukraine schaut, um eine sichere Energieversorgung zu generieren, werden Solaranlagen aufgebaut. Genau, deswegen muss man auch ein bisschen gucken, so was sind die Folgen denn von unserem, dass wir unseren Strom oder unsere Wärme mit Gas produzieren. Und für uns als Bevölkerung, ich würde sagen, das ist deutlich geworden durch Sachen, die ich gesagt habe oder auch die James gesagt hat, ist es einfach schlecht, weiter in fossile Energien wie Gas zu investieren und die ganze Infrastruktur darauf aufzubauen. Und es gibt einfach jetzt schon, das hat ja Julian auch gerade gesagt, einfach Technologien, die für uns sicher sind. Und das, genau, deswegen bin ich dafür, das einzufordern und nicht zuzulassen, dass die ganze Infrastruktur nur auf fossilem Gas basiert.
Ja, thank you very much. Actually, we have this discussion here, so I'm in Düsseldorf, which is like the capital of the biggest
Ja,
state
es ist ganz interessant, die Diskussion hier in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, größter Bundesstaat hier. Da gibt es ja auch wieder die Diskussion um ein neues Heizgesetz. Und bis 2045 wird es überhaupt keine Gasinfrastruktur in den Städten mehr geben. Ne? Also das ist gegessen. Das heißt, ja, für die Industrie in der Tat noch Erdgasnutzung, teilweise jedenfalls, aber also es tut sich schon auch was, ne, aus rechtlicher Sicht oder Rechtsetzungssicht. Selbst wenn die Bundesregierung in eine andere Richtung geht, es gibt immer noch positive Lock-in-Effekte. Beispiel Düsseldorf eben hier. Und das ist auch wichtig für eine solche Bewegung oder für unsere Bewegung. Das sollte ich vielleicht echt mal unterstreichen, was Anker macht, James, Julian, was überhaupt irgendjemand macht. Und Justin, Julian, 2015, 2016, wenn man da mal zurückschaut, im Vergleich jetzt eine Situation Energiewende in Europa oder auch in Deutschland, wo wir jetzt stehen, das wäre ganz undenkbar gewesen, noch vor 10 Jahren. Auch die Kosten pro Einheit, CPU für erneuerbare Energien. Also es gibt einen enormen Wandel und das ist einfach enorm wichtig. Das hat die Zivilgesellschaft vorangebracht, hier und dort, auf dieser Seite und auf der anderen Seite des Atlantiks. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Na, die Kämpfe, die werden immer hitziger, das ist richtig, weil das einfach die letzte Wegstrecke ist, die letzten Meter. Da gibt es Schwierigkeiten, also wird zurückgebissen, aber wir sind jetzt praktisch echt auf der Zielgeraden. Ne? Das darf man nie vergessen bei diesem Kampf. Es gab Erfolge, auch für die persönliche Gesundheit vielleicht ganz gut. Also ich hatte ja die Fragen durchgesehen, aber ich glaube, da haben wir das Wesentliche abgedeckt. Kurzes Rücksprache mit Amelie hier. Vielleicht letzte Runde und dann sind wir auch schon bei 7:30. Ja, zum letzten Punkt nochmal, den du aufgeworfen hast, das ist ganz entscheidend. Seit 2014 bin ich hier aktiv in dieser Arbeit und ja, das, was wir erreicht haben, das wäre 2014 noch undenkbar gewesen. Aber gerade beim Flüssiggas, beim LNG, die LNG-Branche, das mag 5 bis 10 Jahre dauern, bis sie gebaut sind und das kostet 15 Milliarden Dollar. Aber damals konnte man zum Beispiel die Speicherkapazität von Akkus gar nicht so nutzen. Und letztes Jahr ging der Anteil von Gas schon deutlich zurück im Vergleich jetzt zur Speicherkapazität. Als ich mich damit befasst habe, zu entkarbonisieren bei schwerem Straßentransport, LKW, es gibt mittlerweile auch Wasserstoff im Vergleich jetzt zu LNG. Da hieß es, nee, Batterien, Akkus, das wäre gar nicht möglich, wäre nicht bezahlbar. Die Energiedichte würde fehlen. Heute Vormittag hatten wir nur gerade, also hier hatten wir jetzt ja die Diskussion, China portiert schwere Nutzfahrzeuge, LKW, nach Deutschland. Dekarbonisierung durch Batterien. Oder auch in Indien etwa ist die Speicherung von Solarenergie deutlich billiger, deutlich günstiger als Erdgas. Und es gibt Positives und das sollten auch die Politikerinnen lernen. Hört auf, euch zu verhalten, als wärt ihr in 2015. Wunderbares Schlussargument. Vielen, vielen Dank. Genau in die Richtung soll es gehen. Also ich glaube, heute Abend haben wir ein kleines Steinchen beigetragen, ein kleines Stück des Wegs zurückgelegt, die Informationen an euch weitergegeben. Bitte gebt das weiter.
Teilt diese Informationen gerne mit euren Families, mit euren Freunden. Wir stellen das ja sowieso online. Ihr habt das vielleicht jetzt auch das Recording gehört. Es geht ja nochmal Podcast. Teilt das, weil das einfach echt viele Leute wissen müssen und dass sie sich ein eigenes Bild machen können. Und wenn ihr Lust habt, und wir schicken die Links nochmal rum, kommt nach Hamm zum Klimacamp, macht da mit bei den Aktionen oder auch den vielen anderen Aktionen. Und das ist, finde ich, was Anka gesagt hat, und ich will dafür noch 20 Sekunden nehmen. Der Einsatz gegen fossile Energien und für die Energiewende und für Klimaschutz, das ist nicht alles dasselbe. Man muss sich, wie Bianca gesagt hat, nicht festkleben, so das eine Extrem. Man muss auch nicht auf Demos umdenken. Es gibt viele, viele Aktionen, wie man machen kann, die zu einem und zu einem selbst einfach passen. Und das ist das Schöne auch an der Klimabewegung, auch an der Umweltbewegung. Ich glaube, das darf man noch nicht vergessen. Auch ein Video hier zu teilen und mit anderen Leuten drüber zu reden, ist eine Form von Aktivismus, der total wichtig ist, und auch irgendwie eine Spende für die Organisationen, die hier sind, ist auch eine super wichtige Sache. Also es gibt viele Arten mitzumachen, und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Europe Calling. Wir sind 2 Wochen wieder da. Da reden wir mal wieder über den Faschismus. Muss man immer weiter darüber reden. Gibt es viele Gründe. Einladung dazu kommt bald. Bis dahin einen schönen Abend und danke für allen euren Einsatz. Ciao.